pädagogisches Dreiecksgespräch.
Ja, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem pädagogischen Dreiecksgespräch. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin vom Stadtjugendausschuss und ich arbeite im Kinder- und Jugendhaus Oststadt in Karlsruhe und im Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
Ja, ich heiße Elena Ganz, werd Leni genannt, und ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss in den beiden genannten Einrichtungen, dem Kinder- und Jugendhaus Oststadt und in dem Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
Hallo, ich bin der Dritte im Bunde. Mein Name ist Sebastian Pflüger. Ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss im Kinder- und Jugendhaus Oststadt, Kinder- und Jugendhaus Rindheim, bin aber hauptverantwortlich für die Computerspielschule Karlsruhe.
Ja, wir haben ja uns für die heutige Folge vorgenommen, darüber zu sprechen, was wir denn von einer Öffnung jetzt in der Corona-Zeit halten. Also ist es möglich, dass Kinder- und Jugendhäuser, die offene Kinder- und Jugendarbeit parallel zur Schulöffnung, also zur teilweisen Schulöffnung, öffnet. Haben wir den ersten Teil geplant, dass wir uns darüber unterhalten. Wie gesagt, es ist unsere persönliche Meinung, die wir da kundtun. Da muss jetzt auch nicht jeder gleich unserer Meinung sein, beziehungsweise kann da auch sehr kritisch uns gegenüberstehen, aber wir fanden es jetzt mal gut, darüber zu sprechen. Und der zweite Teil unserer Folge wäre heute, dass wenn jetzt eine Öffnung kommen würde, wie wir uns das prinzipiell vorstellen könnten, was für Maßnahmen wir da ergreifen sollten, damit doch der Schutz der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise auch der Mitarbeiter gewährleistet ist. Ja, zum ersten Teil. Frage an die Runde, wie steht ihr denn dazu, wenn jetzt beispielsweise am 5. Mai oder 6. Mai ist, glaube ich, jetzt, weiß ich jetzt gar nicht genau, die Schulen öffnen und es würde heißen, ja, die Jugendhäuser, Kinder- und Jugendhäuser sollen auch teilweise öffnen. Ja, wer hat denn da von euch eure Position, würde ich gerne wissen.
Ja, ich bin, ja, das Problem an einem Jugendhaus ist, also ich denke, dass es vielleicht kommen könnte, irgendwie eine Art schrittweise Anordnung, Anweisung. Ich glaube aber, das ist nicht so einfach umzusetzen, einfach in einem Jugendhaus. Wir haben da viele, viele Hürden und so weiter. Und die klassische, davon müssen wir uns eh verabschieden, logisch, Art und Weise, wie wir offene Kinder- und Jugendarbeit davor betrieben haben, einfach die Türen aufzumachen und kommen und reinlassen, wer will, das wird nicht mehr funktionieren dann. Ebenso im Kindergarten, also im Kinderaltersbereich, wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Also da werden wir überhaupt nicht öffnen können. Da heiße ich das auch ein bisschen kritisch, weil wir im Jugendhaus wenig von diesen ganzen Hygienevorschriften überhaupt umsetzen könnten, die uns ansonsten ohne die Arbeit an sich so krass zu beschränken. Also man sieht es ja jetzt an den Schulen schon, dass die sehr viele Herausforderungen da zu meistern haben und müssen, allein mit Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ja darauf basiert, Beziehungen aufzubauen, in Interaktion direkt face-to-face mit den Jugendlichen und unseren Besuchern zu treten, wird es ja noch viel, viel schwieriger. Allein wenn es schon geht, Sachen zu desinfizieren, wie Spielmaterial oder so.
Leni, was denkst du darüber?
Ich persönlich bin da sehr kritisch, wie das wieder passieren soll, weil ich mir zum einen denke, klar, ich nehme jetzt wieder den Vergleich zur Schule, die wird ja ab Mai dann auch wieder öffnen für die Abschlussklassen und für die, die nächstes Jahr Prüfung hätten. Jetzt ist es so, dass natürlich die Schüler in dem Moment auch klar vorbereitet werden auf die Abschlussprüfung. Und bei uns ist das jetzt in erster Linie, wir haben ja gar keine feste Besucherzahl, sondern die kommen freiwillig zu uns in ihrer Freizeit. Und wir können jetzt ein bisschen Wortglauberei machen, aber es heißt ja, Social Distancing soll nach wie vor immer noch aufrechterhalten werden. Und dann denke ich mir, naja, und wir arbeiten im sozialen Bereich. Ich stelle mir das persönlich ganz schwierig vor, wie wir auf der einen Seite diesen Abstand halten sollen und auf der anderen Seite jetzt wieder schrittweise unser Jugendhaus öffnen oder teilweise, also ich weiß ja auch gar nicht, wie ich da jetzt einen richtigen Begriff finden soll, dass wir da wieder aufmachen. Also es wird sehr schwierig und mit sehr vielen Maßnahmen verbunden sein, über die wir uns, glaube ich, gar nicht den vollen Umfang jetzt schon ausmalen können.
Ich meine, die Bedenken kann ich auch nachvollziehen. Also meine Position ist auch so, dass ich das schwierig finde, gerade vor allem, also man muss sagen, dann muss hier eine Maskenpflicht auch herrschen, ja? Und dann hast du schon mal die Mimik und Gestik schon eingeschränkt, was ja auch wichtig ist. Dann klar, wie soll man das in Räumen gewährleisten, dass die Abstandspflicht eingehalten wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Schule kann ich das noch einigermaßen regeln in Form von einem Klassenzimmer, das halt dann dementsprechende Sitzgelegenheiten weit auseinander hat und die Schüler sich da auch nicht großartig hin und her bewegen, sondern halt dem Unterricht zuhören. Im Jugendhaus ist das aber nicht so. Im Jugendhaus ist ja das Gute dran, dass da ja eine Freiheit, eine Offenheit besteht, wo ich mich ja frei bewegen kann. Und das müsste ich schon allein mal da schon wieder einschränken. Also meiner Ansicht nach wird die Qualität da schon um einiges vermindert wäre unserer Arbeit. Ja. Also ich sehe das kritisch. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, wie soll das schnell wieder aufmachen? Das wäre interessant, wie sich die Kollegen das dann vorstellen oder ob die da weniger Bedenken hätten. Das wäre mal interessant zu diskutieren. Aber konkret, wo würdet ihr denn die meisten Probleme sehen, Sebastian?
Die meisten Probleme einfach in dieser klassischen Kom-Struktur. Dass ja die offene Kinder- und Jugendarbeit sagt, wir haben die Kom-Struktur, wir machen unser Haus auf und dann in der Zeit kann kommen und gehen, wer möchte. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Fachleute anhören, der Droschen, wie heißt er? Drosten, genau, oder auch andere Stimmen, geht es ja jetzt darum, diesen Reproduktionsfaktor so niedrig zu halten und die ganzen Infektionsketten wieder nachvollziehbar zu machen. Das funktioniert aber nur, wenn wir exakt wissen, wann wer wo war und wer mit welchen Personen wann wie Kontakt hatte. Und in dem Moment, wenn wir ein Haus öffnen, wo einfach alle so reinkommen können, ohne das nachvollziehen zu können, wo sie in so nahe Interaktion treten, ist es nicht mehr gegeben. Das bedeutet, auch hier müssten wir schon irgendwelche Beschränkungen schaffen, zu sagen, von da an da können nur diese eine Besuchergruppe kommen, von da an da dürfen nur die kommen und so weiter. Und das ein Stück weit nachvollziehbarer zu machen und nicht so wie davor halt einfach für 8 Stunden kann halt kommen, wer möchte.
Gut, ich meine, das ist eh klar, dass wir da andere Regeln aufstellen müssten, wenn das so weit käme. Aber klar, du hast natürlich recht, ich sehe das auch so. Zum Beispiel, wie wir die Eingangs Regelung machen. Ja? Also wer kann rein und wer nicht. Also, und ab wann ist Schluss? Also solche Dinge sind ja natürlich dann auch schwierig. Und natürlich diese, was ja gerade die Wissenschaft ja sagt, die Nachvollziehbarkeit der Ansteckung, also der Ansteckungskette, wo war der Ursprung und wie kann man das dann nachvollziehen, wäre ja dann auch schwierig nachzuvollziehen. Ja? Wenn bei uns dann die Jugendlichen im Raum wären. Wie sieht's denn aus? Wie seht ihr das mit Kindern, Leni?
Mit Kinderbereich sehe ich das sehr schwierig. Also wir hatten es auch im Team davon, welche Bereiche wir öffnen sollten. Und ich vertrete da die Meinung, im Kinderbereich finde ich immer, dass sie noch sehr verspielt und sehr nah einem kommen. Also ich habe es auch gemerkt, wir haben freitags die Einrichtung zugemacht und mittwochs hatten wir den letzten Kinderbereich. Und da war es ja schon so, dass wir nicht mehr zur Begrüßung die Hand gegeben haben. Und viele Kinder kommen einem doch nahe, sagen, zeig oder schau doch mal, ich habe da irgendwie ein Bild oder irgendwas, was mir gefällt und guck dir das doch bitte an und dann kommen die einem näher. Oder auch mit Erklären von Bastelangeboten oder so. Lässt sich es kaum vermeiden, mit Kindern einen Abstand einzuhalten. Und deswegen würde ich bei einer Wiederöffnung des Jugendhauses Kinderbereich eigentlich eher zulassen.
Also das wäre für dich der letzte Part, den man dann öffnet von der Zielgruppe her, dass man sagt, je jünger, umso schwieriger wäre es, die Regeln einzuhalten. Ist natürlich auch mal die Frage, wenn die Kitas wieder öffnen, wie die das dann machen. Aber ja, klar, ich sehe das eigentlich genauso, dass der Kinderbereich, denke ich, wenn geöffnet wird und wenn man von einer Teilöffnung von offener Kinder- und Jugendarbeit spricht, dann ist klar, dass die Kinder als letztes geöffnet werden sollen, aufgrund der Möglichkeiten, wie man sich da schützen kann. Das sehe ich eigentlich ganz
genau. Ja, und die Politik sieht es ja genauso. Also es waren ja gestern am Donnerstag, sind ja Kretschmann und Söder nochmal gemeinsam eine Pressekonferenz gehalten. Da haben es auch beide für die sogenannte Südachse klar gemacht, dass Kindergärten als sehr lang noch dauern wird, bis die wieder eröffnen dürfen. Genau aus diesen Gründen einfach. Da ist die Politik auch auf dem gleichen Pfad wie wir hier oder hat die gleiche Meinung.
Ja, ich denke, das sollte man auch, also das sollte man auch gut hinhören, auch jetzt, was die Angela Merkel jetzt gesagt hat, unsere Kanzlerin, das fand ich eigentlich auch gut, dass man einfach vorsichtig sein muss mit dem schnelle Wiederöffnen von Bereichen, Lebensbereichen. Klar, jeder vermisst die, das ist keine Frage. Aber sie hat ja auch eher dazu geraten, dass man da nicht so schnell sein soll und dass nicht zu forsch vorangegangen werden soll. Und das teile ich auf jeden Fall auch. Ich denke, wir wären da noch viel Geduld haben müssen, absolut. Also ich sehe das auch so. Und ja, da ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt eine Anweisung kriegen oder wenn jetzt entschieden wird, ja auch Jugendhäuser machen auf, wie wäre das denn dann? Haben wir da ein Konzept? Sollten wir uns was ausdenken? Ich denke ja. Und wir haben uns ja auch ein paar Gedanken schon gemacht. Leni, du kannst ja mal ein, zwei Punkte nennen, die wir da schon mal uns überlegt haben.
Ich würde da gerne am Anfang vorausstellen, dass wir ja, wie gesagt, zwei Jugendhäuser haben. Wir haben einmal das große Jugendhaus, das Kinder- und Jugendhaus in der Oststadt und einmal das kleinere im benachbarten Stadtteil, das Kinder- und Jugendhaus Rindheim. Und ich will das deshalb jetzt betonen, weil das völlig unterschiedliche Gegebenheiten sind. Das Kinder- und Jugendhaus Oststadt bietet uns mehr Möglichkeiten, weil das sich allein auf drei Stockwerke verteilt, die wir bespielen können und auch mehrere Räume hat. Und das Kinder- und Jugendhaus Oststadt Rindheim liegt in einer Ladenstraße, ist ebenerdig und hat auch eher diesen Wohnungscharakter. Das heißt, man hat gar nicht so die Möglichkeit, jetzt da rauszugehen in verschiedene Räume oder rauszugehen im Sinne von, dass wir da noch Außenfläche hätten. Das hat es nicht. Deshalb haben wir uns natürlich da zum einen schon Gedanken gemacht, wie viele Personen kann ich denn überhaupt gleichzeitig da reinlassen? Wenn von uns Mitarbeitern schon ein, zwei Personen da wären, dann kann ich nur eine gewisse Anzahl an Jugendlichen auch reinlassen. In der Oststadt würden wir maximal auf diese, auf jeden Fall zwei Stockwerke, würde ich in dem Moment jetzt sagen, können wir 10 Jugendliche reinlassen, so grob.
Pro Stockwerk, Leni, oder insgesamt?
Insgesamt. Also dann muss ich ja auch wieder aufpassen mit dem Mitarbeiterschlüssel, wie verteile ich das. Aber ich denke, ich kann auch nicht als ein Mitarbeiter gleichzeitig verschiedene Räume überblicken, überschauen. Und deswegen müsste ich ja dann in dem Moment auch wieder sagen, wenn ich jetzt wirklich jedes Stockwerk bediene, dann bräuchte ich 2 Mitarbeiter pro Stockwerk. Und man merkt, jetzt nehme ich ein Stockwerk und nehme 2 Mitarbeiter, mache noch 10 Jugendliche dazu, dann ist das natürlich auch schon wieder ein Platzproblem im Sinne von, dass wirklich jeder die 1,5 Meter Abstand hält.
Was ich interessant finde, Leni, dass du unsere 2 Einrichtungen beschrieben hast und das ja auch viel bei uns einer Kollegin zutrifft. Also viele Kollegen haben unterschiedlichste Bedingungen, also sie sind nicht gleich. Also wie beispielsweise in einer Schule, da habe ich in der Regel ähnliche Bedingungen. Das heißt, die Klassenzimmer sind einigermaßen gleich groß, ja. Die kann man schön einteilen. Es gibt Aula, es gibt breite Gänge in der Regel. In Jugendhäusern ist es eben nicht so, je nachdem, in welchen ich da bin. Also in Rindheim, wie du schon richtig sagst, ist es eher kleiner, kompakter. Das heißt, da müsste andere Regeln aufgestellt werden, wie jetzt zum Beispiel in einem großen Haus wie im Kinder- und Jugendhaus Oststadt. Sehe ich auf jeden Fall so. Ich meine, natürlich über die Zahlen muss man sich schon auch unterhalten. Wir sind ja keine Experte, das muss man ja sagen. Wir wissen jetzt auch nicht, was ist genug, was oder wie viel ist Minimum und wie viel ist Maximum. Das muss man dann irgendwelche Leute überlassen, die sich da besser auskennen. Unsere Gedanken, wie du richtig sagst, waren vielleicht immer 5 Besucher pro Stockwerk in der Oststadt oder 5 Besucher im Kinder- und Jugendhaus Rindheim insgesamt, ja. Gut, dann, klar, muss man natürlich noch andere Bedingungen oder Regeln noch einplanen, Sebastian, hängen da noch.
Ja, wir haben alle Gedanken, die wir auch getätigt haben, haben wir darüber gemacht, dass wir einfach vorbereitet sind auf eine Ansage, wie du auch schon sagtest, dass wir jetzt öffnen müssen. Und daher finde ich das schon wichtig, dass man jetzt sich im Vorfeld so einen Gedanken gemacht, weil manche Sachen brauchen vielleicht ein Stück weit Vorbereitung. So war eine Idee von uns zum Beispiel, dass wir beim Tischkickerspielen einfach in die Hälfte so eine große Plexiglasscheibe anbringen, wie man sie jetzt überall an den Supermärkten findet, an den Kassen. Dass so dann einfach die Distanz und die Trennung ist an einem Tischkickerspiel und man trotzdem gemeinsam auf Tischkicker spielen kann. Und um so eine Vorrichtung herzustellen, braucht es natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit. Andere Gedanken, die wir uns gemacht haben, waren auch viel, wie wir zum Beispiel Brettspiele weiterhin anbieten können, zu sagen, dass wir die dann ins Digitale umlegen, dass wir halt dann Siedler von Catan oder Risiko oder Monopoly oder wie auch immer dann an einem Tablet spielen. Oder zu sagen, dass quasi der Jugendhausmitarbeiter ist sozusagen der Spielleiter und jeder Mitspieler bekommt sein eigenes Paar Würfel. Dass die selbst würfeln und der Spielleiter die Figuren einfach zieht, weil wenn man sich jetzt viele, viele Spiele anschaut, es ist ja nicht notwendig, selber seine Figuren zu ziehen, weil da ja keine große Aktion stattfindet oder so, sondern das kann ja auch ruhig wer anders für einen übernehmen, solange man selber damit würfeln kann.
Ja, das sind ja dann so Kleinigkeiten, die eigentlich sind es ja gar keine Kleinigkeiten, sondern das sind ja schon Dinge, die uns das erleichtern könnte. Und wo wir sagen, okay, da könnten wir uns auf jeden Fall in gewisser Weise schützen, beziehungsweise die Jugendliche auch schützen vor Ansteckung.
Wobei ich schon ein großer Einschnitt sehe in der Gesamtsituation. Also vorhin hast du schon, Willi, richtig gesagt, es geht ja schon am Eingang los mit, die können ja gar nicht in der Clique auftauchen, sondern die müssen ja eigentlich nacheinander rein. Des Weiteren dieses, wie vorhin schon genannt, klassisches Hände geben, Hallo sagen, das gibt's nicht mehr. Dann haben wir schon den Mundschutz. Wir müssen vor einer Handdesinfektion aufstellen. Auch diese Spiele, wie gesagt, alles, was ich da drin eigentlich jetzt mache, tue, muss regelmäßig auch wieder desinfiziert und gereinigt werden. Also klassische Kartenspiele fallen weg. Bastelangebote, ja, auch sehr stark eingegrenzt, muss man sich Gedanken machen. Also der krasseste Einschnitt fand ich auch für uns, unsere Couch-Ecke, die jedes Jugendhaus hat, das gehe ich mal davon aus, die muss eigentlich auch weg, weil ich gar nicht diesen Einladungscharakter, komm, wir fläzen uns da jetzt auf die Couch, den kann ich gar nicht mehr anbieten. Im Gegenteil, eher muss ich darauf achten, dass die Sitzgelegenheiten schon fast eher wie so beim formellen Besuch eher sind, also gegenüber, mit Abstand, solche Sachen. Also ich finde dieser Alltag. Also
man macht unser Jugendhaus dann in gewisser Weise auch ein bisschen ungemütlicher, ja?
Ja.
Also das ist dann nicht mehr so ein Treffpunkt, wo man sich in die Couch draufsetzt und sich ein bisschen entspannt oder so, sondern es muss dann auch dementsprechend mit Abstand geregelt werden, ne?
Ja.
Ja, wir müssen dann halt so das Möbel auch hinstellen. Also wie es Leni richtig sagt, das waren auch Überlegungen, zu sagen, dass unsere Couch-Ecke komplett wegkommt, dass wir dafür Platz haben, mehr Tische und Stühle weiter auseinander hinzustellen. Also viele Aufgaben, die die Gastronomie, wenn sie irgendwann mal wieder aufmachen darf, auch zu bewerkstelligen hat. So diese Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass man diesen Abstandsgebot einhalten kann. Also da muss man jetzt auch schon überlegen, wie man das alles hinbekommt. Und bei all diesen Überlegungen finde ich ein Begriff, den auch die Merkel jetzt am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung sehr schön treffend formuliert hat, war eine fantasievolle Tatkraft an den Tag legen. Also einfach da kreativ überlegen, wie man das alles so anpassen kann. Aber sich jetzt halt schon Gedanken machen, die unabhängig davon, ob man öffnet oder wann, sondern nur falls man öffnet, irgendwann, dass man vorbereitet ist. Andere Ideen waren auch, um dieses Eingangsding zu regeln, dass wir einfach unsere Öffnungszeiten sehr stark strukturieren im Sinne von, wann darf denn welche Gruppe von Jugendlichen potenziell ins Haus? Also zu sagen, dass beispielsweise von 19 bis 20 Uhr dürfen jetzt nur 8-Klässler kommen. Dann von 20 bis 21 Uhr 9-Klässler. Jetzt nur als Beispielszahlen, aber so versuchen diese Öffnungszeiten sehr durchzustrukturieren, um auch gar nicht die Verlockung zu schaffen, dass viele gleichzeitig kommen, sondern für die klar ist, die verschiedensten Gruppen, von dann und dann kann ich kommen für diese eine begrenzte Zeit.
Ja, und es wäre auch durchaus denkbar, dass Klicken, also dass man jetzt, das wäre eine Sortiermöglichkeit, zu sagen, man nach Klassen oder nach Alter, aber man könnte ja auch sagen, okay, eine bestimmte Clique kann jetzt rein, um einfach auch die Möglichkeit unter den Jugendlichen zu geben, sich da zu treffen, ne? Das wäre noch eine andere Möglichkeit. Das heißt, eine Struktur zu finden, in denen wir Besuchergruppen in gewisser Weise steuern können. Ja, das, wie auch immer die dann letztendlich aussieht, aber das war ja auch unsere Überlegung da dabei. Auf jeden Fall. Wir haben aber noch andere Stärken der offenen Arbeit. Und zwar, das sind ja so eher die, ja, wie soll man sagen, die Einzelfallgeschichten oder wo es drum geht, unterstützende Dinge zu leisten, wie zum Beispiel Bewerbertraining. Wie könntest du dir das vorstellen, Leni?
Bewerbertraining mache ich ja, oder ich schreibe ja jetzt auch schon Bewerbungen immer wieder mit Jugendlichen, das ist so mein Thema. Und da arbeite ich schon mit denen am Computer, am PC direkt. Und natürlich kann man das auch weiterhin aufrechterhalten, dass man sagt, wenn jemand Interesse hat und gerne was schreiben würde, dass man da auch Zeiten einräumt und dass man das auch am Computer gemeinsam, aber mit Abstand auch machen kann. Das geht, wie gesagt, weiterhin und das wäre auch für mich ein Schritt, den kann ich mit der schrittweisen Öffnung des Ganzen auch wieder machen. Da sehe ich auch aktuell wenig Bedenken. Man kann das zeitlich einräumen, ja.
Was auch überlegenswert ist, und da würde ich gerne deine Meinung hören, Sebastian, so eine Art Kursmodell mit Anmeldung, wäre sowas denkbar?
Sowas wäre auch denkbar. Also es geht ja da vieles um Strukturieren, das ist natürlich dann ein bisschen weg von dieser Offenheit, den Charakter, aber man muss dann einfach da abwägen, was ist jetzt eher wichtiger, das Angebot zu bieten oder diesen offenen Charakter zu behalten. Und dann würde ich eher sagen, hey, dann lieber das Angebot, dass es stattfinden kann und damit Anmeldungen wirklich zu machen. Ich meine, das machen wir bei öfteren oder kleineren Veranstaltungen, wenn wir Ausflüge haben, eh. Und jetzt ist einfach dieser verwaltungstechnische Aufwand mehr gegeben. Und das ist so ein Kursmodell, wäre aber auch auf jeden Fall denkbar, um einfach zu wissen, wann sind wie viele Jugendliche im Haus und was können wir dann da anbieten. Und dann auch gezielt Angebote zu schaffen da dafür.
Ja, man könnte sich vorstellen zu sagen, jetzt wird Angebote, von mir aus ein Bastelangebot, bis zu 5 Jugendlichen oder so, ja, und die können sich dann über unsere digitalen Kanäle anmelden und so, ja, wäre ja möglich.
Ja, zum Beispiel sowas wäre möglich. Oder dann zu sagen, an dem und dem Tag machen wir halt Aktion XY im Jugendhaus oder wenn wir ein bisschen mehr Platz brauchen für irgendwas, damit es nicht den anderen Raum beschneidet, als wenn wir jetzt an Fahrradwerkstätten oder so, ja, das ist zwar schwierig, die Unterstützung dahin zu geben, muss man immer von einer vom Fahrrad weg und einer wieder hin zum Fahrrad laufen, kann ja nicht nebeneinander am Fahrrad sitzen, aber so Dinge, die halt sehr viel Raum in Anspruch nehmen würden, aufgrund der Maßnahmen, die wir treffen müssen, der Hygienemaßnahmen, sowas würde ich dann über so eine Anmeldung, so ein Kursangebot regeln, einfach um auch den Platz zu haben in den Häusern.
Also ich denke, wir haben da schon zumindest mal Möglichkeiten, bestimmte Angebote zu machen, aber die muss, wie du auch schon richtig sagst, die müssen auch gut durchdacht sein. Was hat quasi die geringsten Ansteckungsbedingungen sozusagen? Also da denke ich auch, dass man da gut überlegen müsste, aber wäre denkbar, sowas zu tun. Und da ein Stück weit kreativ zu sein. Man könnte auch überlegen, ob so eine Tanzgruppe, wenn die nur zu dritt oder zu viert sind, in Räumen, die nutzt. Da wäre aber vielleicht auch wichtig, Das wäre auch nochmal eine Frage, wie, die Leni hat es vorhin schon angedeutet, wie präsent müssen denn die Mitarbeiter dann sein in solchen Sachen? Also müssen die dabei sein oder nicht? Oder?
Das ist schwierig. Also natürlich müssen wir darauf achten, dass die ganzen Angebote einhalten, aber man kann ja auch nicht permanent daneben stehen. Also man muss natürlich schon verstärkte Präsenz zeigen und dafür anfangs ein großes Bewusstsein schaffen. Ich denke, dass vor allem in den Anfangszeiten, bis das sich alles eingespielt hat, ganz viel Arbeit aber wieder geleistet werden muss, wie man es halt kennt, diese Regeln klar zu machen und sie darauf hinzuweisen, wie es funktioniert und wie nicht und was sie dürfen und was nicht. Ich denke aber, dass sich das auf Dauer irgendwann schon einspielen kann. Am Anfang, klar, am Anfang muss man sehr, sehr viel dabei sein und da tappt sich bestimmt auch immer mal vielleicht auch selbst noch oder Jugendliche dabei, die es vielleicht unabsichtlich machen, aber aus Gewohnheit vielleicht auf einmal zu nahe kommen oder zu nahe gehen und da nicht dran denken. Es ist ja beim Einkaufen genauso. Beim Einkaufen hat es auch lang gedauert, wenn man sich das alles anguckt, aus eigenen Erfahrungen, wie viele Leute da wirklich Acht drauf geben, auf Abstand halten. Manche halt immer noch nicht. Bei manchen funktioniert das schon gut, das muss ich alles dann ein Stück weit einpendeln. Aber anfangs, denke ich, muss da schon sehr viel mehr, also sehr viel Präsenz auf den Umzug gezeigt werden. Je nachdem, was für ein Angebot man natürlich dann hat oder wenn man die Jugendlichen alleine in Räume lässt.
Ich würde gerne noch zwei Punkte kurz dazu. Also zum einen stellen wir fest, wir kommen ja mit unseren Prinzipien, die offene Kinder- und Jugendarbeit hat, kommen wir da ziemlich an unsere Grenzen. Also da stoßen wir schon an, eben dieses offene, freiwillige im Sinne von, ich mache das regelmäßig in Kursen und kläre genau ab, wer wann zu meinen Angeboten kommt. Da sehe ich schon sehr stark begrenzt, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das andere ist auch, ich finde, dass für einen Jugendlichen ist dieser Zeitraum jetzt schon sehr lange, an dem ich meine Sozialkontakte irgendwie habe treffen, ohne Gedanken machen zu müssen, dieses treffen können. Und ich glaube, dass so langsam auch gesellschaftlich gesehen jetzt dieser Schritt kommt. Man wünscht sich doch jetzt eigentlich nichts mehr als, ich will jetzt endlich mal auch wieder mit meinen Freunden oder eben diesen Kontakt pflegen, austauschen, was machen. Und ich glaube, dass es jetzt sehr schwierig wird, es noch länger aufrechtzuerhalten. Also muss da eine Form gefunden werden, wie das funktioniert.
Du meinst, dass die Kontakte beschränkt sind, dass es noch schwerfällt, länger aufrechtzuerhalten?
Ja, und vor allem gerade bei Jugendlichen in dem Alter. Also ich will mal allein in die Lebensphase, da geht es ja viel um Selbstfinden, die eigene Sexualität, Individualität entwickeln und herausfinden, in Peergruppen ausprobieren. Und das ist aktuell ja gar nicht mehr gegeben. Also ich glaube, da ist schon gerade ein großer Frust. Und da, wo ich das normalerweise konnte, in diesem Rahmen Jugendhaus, da wird jetzt dann auch so eine starke Grenze eingezogen. Also du hast vorhin im Begriff schon gesagt, es wird ungemütlicher für die. Ja, aber richtig.
Ja, das wäre vielleicht ein Aspekt, den können wir uns vielleicht noch in einem anderen Podcast genauer widmen. Das heißt, alle Dinge, die bei Jugend ja auch wichtig sind, wie du sagst, Sexualität, sich in der Peer Group zu treffen, sich zu separieren, Abgrenze gegenüber Erwachsenen, sein eigenes Ding zu machen, das ist momentan sehr stark eingeschränkt. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall ein großes Problem momentan. Auch das sollte man vielleicht mal demnächst mal thematisieren und uns überlegen, wie könnte man vielleicht da entgegenwirken? Momentan hätte ich jetzt gerade keine Idee, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Mhm. Sebastian, wolltest du was sagen?
Nein, nicht so direkt, aber ich finde den Punkt für Leni auch schon wichtig, das auch in diese Überlegung mit reinzufinden und das macht es ja genauso deutlich, dass man jetzt sich nicht darüber unterhalten muss, wann und wie man öffnet, sondern was passiert, wenn man geöffnet wird. Ich finde diesen Unterschied ganz wichtig, um genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sich dann wieder unbeschwerter ein bisschen treffen kann. Also unbeschwert innerhalb dieser Hygienevorschriften und Regeln, dass man das irgendwie hinschafft, das zu bekommen. Und dafür ist sehr viel kreative Denkarbeit geleistet. Und das find ich das wichtig, das zu überlegen, so Ideen zu finden. Also man kann ja dann,
Ja, ich denke, das ist ja auch heute so ein bisschen ein Versuch gewesen, da schon mal zuerst die Denkanstöße zu geben, die wir schon so hatten. Und gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, die uns jetzt gerade nicht einfallen.
Ja, oder wir haben zum Beispiel den ganzen Sanitätsbereich gar nicht abgedeckt. Das ist ja auch ein großes Thema, so wann wäre wie mit aufs Klo und so Sachen.
Ein Sanitärbereich, meinst du jetzt? Ja. Ja, klar, da das ist ja auch die Frage, ja, wie macht man das, wie wird das desinfiziert, wie kriegt man das kontrolliert? Wahrscheinlich spannend, wie das Schule macht, das wäre jetzt auch mal interessant, da weiß ich jetzt auch nichts. Aber es sind genauso Dinge, die wir jetzt noch gar nicht im Detail erfassen, nur wir müssten, und da bin ich bei dir, wir müssten uns jetzt vielleicht schon mal genauer Gedanken machen, wie man es machen könnte. Ja. Zum Beispiel, dass man halt einen Schlüssel rausgibt und nur immer einer in die sanitäre Anlage kann oder. Ja. Das sind ja solche Sachen. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde schon diskutiert und uns ausgetauscht. Ich möchte es nochmal so grob zusammenfassen. Also unsere Position ist, dass wir es uns momentan sehr schwer vorstellen können, die Jugendhäuser zu öffnen, da wir da einfach Probleme sehen, wie das umzusetzen, ohne dass eine Ansteckungsgefahr erhöht ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja die Gedanken gemacht und habe da einige Anregungen gegeben. Gern kann man mit uns darüber auch diskutieren, das ist keine Frage. Und jeder hat dann auch wahrscheinlich nochmal einen anderen Aspekt, den er beleuchtet oder den sie beleuchtet. Klar ist, am liebsten wäre uns natürlich, dass wir die Häuser wieder ganz normal öffnen und ein normaler Alltag eintritt, aber das wird in der nächsten Zeit wohl so nicht kommen. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, gab es diese Woche euer schönstes Online-Erlebnis, Sebastian?
Nur im Privaten bisher. Wir haben einen Freund zum Geburtstag überrascht. Wir haben alle in der Skype-Sitzung gewartet und dann ist er dann dazu gestoßen. Im beruflichen Kontext war. Ah doch, ich habe ein Jugendlicher hat auf Instagram Bilder gepostet von vor einem Jahr oder so, wo wir gemeinsam einen PC zusammengebaut haben. Das fand ich sehr schön.
Cool. Leni, gibt's bei dir was?
Ich muss gerade kurz überlegen. Eigentlich jetzt keine besondere Situation. Also ich finde es nach wie vor schön, dass ich in den Sprechstunden mit den Jugendlichen, dass wir da, dass da immer ein reger Austausch ist, dass solche ganz normalen Sachen auch wieder gefragt werden, auch solche Dinge wie eben, was hast du heute gegessen und so, und dass wir auch sagen, sie freuen sich über unsere Beiträge und dass die auch wieder schätzen, wenn sie sehen, bei uns ist alles noch beim Alten, uns geht's gut, ihnen geht's gut, das tut ihnen schon gut, es zu sehen, auch so festzustellen, ja.
Ja, klar, man hat nicht immer was ganz Konkretes. Wir hatten ja letzte Woche Urlaub und ich fand es am Montag schön, euch als Team wiederzusehen, weil klar, auch so sind ja die Sozialkontakte auch privat sehr eingeschränkt. Von daher hat mir das am Montag gut getan, einfach wieder euch Kollegen zu sehen, mit euch sich auszutauschen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu verabschieden und zu bedanken für die Aufmerksamkeit und auch für die Rückmeldungen, die mir immer kriege, und übergib an die Leni.
Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich freue mich, dass es so gut ankommt und dass wir auch regelmäßig Feedback bekommen und neue Ideen und Anregungen, wie das Ganze war und was man noch besprechen könnte. Und freue mich darüber und dass der Podcast eben gut angenommen wird. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Von dem her, bleibt gesund und bis nächste Woche.